Hallo liebe Leute, willkommen bei Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit Matze.
Servus.
Und mir, Micha. Mahlzeit. Banks ist heute leider ein bisschen unpässlich. Sie ist dann wahrscheinlich das nächste Mal wieder dabei. Ja, so, wir sitzen bei schönem Wetter fröhlich in unseren Kabuffs und werden jetzt mal wieder eine Runde über Japan sprechen. Da haben wir wieder einiges. Verdammt, ist die Liste lang. Und natürlich kommt heute auch die Monatsvorschau, denn auch da ist, boah, ist sie lang. Gott, heute ist irgendwie alles ein bisschen lang.
Wir bemühen uns, Gas zu geben, solange wir noch Gas im Tank haben.
Okay. Ja gut, dann steigen wir ein und fangen wir mal mit Politik an, denn wir haben ja noch den Kampf um die Verbrauchssteuer auf Lebensmitteln, die ja eigentlich für 2 Jahre gesenkt werden soll, geht es nach der Premierministerin. Das Ganze sollte ja ursprünglich mal schnell gehen, dann hieß es, wir werden ein bisschen brauchen. Jetzt kann man sagen, so vor Ende des Jahres wird das sowieso nichts. Aber es gibt noch ein anderes Problem, denn es wurde jetzt ein parteiübergreifendes Gremium gegründet, wo man halt gemeinsam darüber alles besprechen wollte. Und naja, 2 große Oppositionsparteien haben gesagt, nö, machen wir nicht mit.
Ja, die haben das gleich boykottiert, ne?
Mhm, genau.
Das Krasse ist, es ist nicht so, wie man aus vielen Politiksystemen kennt, dass einfach die ganze Opposition im Grunde dagegen ist, ne? Gegen die Einstellung, sondern die haben einfach auch komplett unterschiedliche Vorstellungen, wie das zu machen ist.
Ja, also es ist so, dass die Oppositionsparteien wollen halt gerne eine dauerhafte Abschaffung der Verbrauchssteuer auf Lebensmittel. Gut, das würde die Nahrung günstiger machen. Problem ist halt, das kann sich der japanische Staat gar nicht leisten. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch die Forderung einer generellen Senkung der Verbrauchsteuer auf 5% und wiederum eine andere Oppositionspartei sagt, brauchen wir ja gar nicht, so Blödsinn. Naja, und von daher, das Thema, glaube ich, kann mittlerweile abgehakt werden. Da wird nichts kommen. Man ist sich uneinig. Selbst der IWF warnt Japan davor, da irgendwas zu machen. Weil, naja, ich meine, sagen wir ehrlich, das ist eine der Haupteinnahmequellen der japanischen Regierung. Und das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn die wegfällt, gerade angesichts der immer höheren Kosten.
Ja, seltsamerweise, es gab da letztens so eine 2-jährige Versuch, so eine Studie, eine Art von Studie. Und zwar dann ist da herausgekommen, dass wenn du Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse abschaffen würdest, könntest du die Finanzierung irgendwie umlegen und du würdest auf jeden Fall die Leute zu besserem Ernähren bringen. Ne? Also es ist nicht, dass so etwas komplett von vornherein an den Haaren herbeigezogen ist und nicht machbar ist, aber sie kommen halt mit der groben Kelle, weil sie halt Erfolge zeigen wollen, ihren Wählern. Ne?
Mhm. Richtig. Hinzu kommt, das war ja eins der ganz, ganz wichtigen Wahlversprechen, worauf auch sehr viele Leute tatsächlich gesetzt haben. Wobei tatsächlich Umfragen sehr gespaltenes Ergebnis in der Bevölkerung in Japan abgeben oder zeigen. Einige sagen, oder einige Umfragen sagen halt, da sagt die Mehrheit, nö, brauchen wir nicht. Andere wiederum, ja doch, und zwar dringend. Also das ist sowieso ein ganz, ganz komisches Thema, muss ich sagen. Aber wie gesagt, eine Abschaffung, ich bezweifle, dass die kommen wird.
Ja, nicht in der Form, wie sie jetzt ist, weil so, wie es jetzt gerade ist, wären die 8% da auf die Lebensmittel, würden wegfallen für alle Leute, für alle normalen Bürger, die einkaufen im Supermarkt, aber sie würden nicht wegfallen für die Restaurants, die haben noch einen Steuersatz drauf, bei denen ist es sogar 10% und da haben die Restaurants natürlich gesagt, seid ihr blöd, wollt ihr unser Geschäft kaputt machen?
Richtig.
Ja.
Na, also, nee. Das wird auf jeden Fall so definitiv nichts werden. Man muss allerdings auch noch eine Sache sagen, weil es kursiert mal wieder in den Schlagzeilen bei Google, so die ganzen Börsenzeitungen mit Japan steuert auch Staatsbankrott zu und so weiter. Nein, tut Japan übrigens immer noch nicht. Die können sich tatsächlich noch einige Schulden leisten. Ist vielleicht nicht unbedingt gerade so toll fürs Rating, aber mit den Schulden, das ist bei Japan ein bisschen anders gelagert. Das funktioniert zum Beispiel nicht ähnlich, wie wir das jetzt hier in Deutschland haben, weil die meisten Schulden hat Japan, innerländisch.
Ja.
Und das läuft alles ein bisschen anders. Also von daher, nein, Japan steuert nicht auf den Staatsbankrott zu. Props gehen daraus übrigens an Wall Street Online. Sehr interessante Überschrift.
Ja, bei anderen Ländern kann man schon davon sagen, wenn sie Schulden machen, dann fließt Geld irgendwie weg von dem Land, ne? Aber hier nicht. Hier fließt das Geld in die Taschen der Banken und großen Mächtigen von Japan. Das heißt nicht unbedingt, dass es wegfließt, aber gut ist es auch nicht.
Richtig. So, ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal was ganz anderes aufgreifen, was wir gerade nicht in der Liste haben. Es ist ja nun mal so, dass gerade hier in NRW ist ja mal wieder Streik bei den öffentlichen Nahverkehr. Hm. Fährt ja ein bisschen wenig hier drumherum und es kursiert mal wieder so diese Meldung, in Japan streiken sie anders. Das habe ich heute so oft gesehen, dass eben bei Busfahrer haben gestreikt und die haben halt eben dann die Leute kostenlos mitgenommen, anstelle, dass sie halt eben den ganzen Verkehr lahmgelegt haben. Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz aufräumen, denn dieses Bild kennt wahrscheinlich jeder von euch, das kursiert ja jedes Mal. Mhm. Dazu mal Folgendes. Da ging es gar nicht um höhere Löhne, sondern da ging es darum, dass ein konkurrierendes Transportunternehmen eine Lizenz für eine neue Buslinie erhalten hat und dagegen wurde demonstriert. Das ist was ganz, ganz anderes.
Ja, also, das ist
nicht wie bei uns hier.
Nee. Das ist Grundlegendes. Das ist so im Sinne von unser ganzes Geschäft wird in Frage gestellt.
Ganz genau. Und der Streik wurde übrigens auch tatsächlich vom eigentlichen Busunternehmen genauso initiiert. Das waren nicht die Fahrer. Hm. Ja, also das ist mal wieder so typisch, wir nehmen irgendwas aus Japan, aber hinterfragen nicht oder lesen uns mal nicht ein. Wir sagen einfach, das war so. Und schwupps geht dann ein Bild oder macht ein Bild die Runde. Und das jedes Mal, das ist langsam wirklich schon echt ein bisschen lächerlich.
Ich meine, es wäre schön, wenn Japan viel einfacher wäre als bei uns der ganze Kram, aber es ist im Endeffekt genauso kompliziert.
Richtig. So, mache weiter, denn es ist ja so, dass die japanische Regierung in 17 Branchen unbedingt investieren möchte und dafür wurden oder sollen bis Frühjahr Pläne ausgearbeitet werden. Und es geht da um strategische Sektoren. Hm. Also zum Beispiel, was war das, Halbleiter, KI und so weiter und so fort. So, das Ziel ist natürlich, damit die Wirtschaft anzukurbeln. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass Experten sagen, das ist so nicht gerade unbedingt finanziell tragfähig und so ganz strategisch schlüssig ist das auch nicht, was ihr da vorhabt. Es geht nämlich darum, dass diese Pläne festlegen sollen, welche Produkte und Technologien marktreif sind und daher staatliche Unterstützung erhalten sollen. Und man befürchtet jetzt halt, da werdet ihr ganz schön viel Geld verschwenden.
Ja, wow, Hallöchen. Das ist ja fast schon wie Planungswirtschaft, ne? Also wir von der Regierung erscheinen, was der Markt braucht. Der Markt hat da noch ein bisschen mitzureden, der Dämliche, ne? Außerdem, sie wedeln dieses Argument durch die Gegend, ne? Von wegen, dass früher die ganzen Pläne und die ganzen Strategien, die die früheren Regierungen gemacht haben, die haben nicht funktioniert, weil sie nicht langfristig genug waren und nicht genug Geld. Deswegen müssen wir jetzt Geld ausgeben. Steuereinnahmen zum Teufel damit. Wir müssen Schulden machen in riesengroßen Mengen. Also,
Gut, das hat Takaishi ja jetzt sowieso schon angekündigt. Wir werden ja jetzt weggehen von sparen, sparen, sparen. Wir werden jetzt ausgeben und feuern, feuern, feuern. Ich weiß nicht, also ich meine, ja, die Schulden sind anders gelagert in Japan. Das heißt aber nicht, dass man einen Freibrief zum Geld ausgeben hat.
Es ist auch klar, dass oft Schulden machen eine gute Sache ist, wenn du vorankommen möchtest. Aber das sieht einfach danach aus, als würden sie sich mit bestimmten Wirtschaftszweigen ins Bett legen wollen. Ne?
Ja.
Auf Teufel komm raus.
Richtig, und gerade KI ist da so eine Sache für sich. Denn ja. Auch da, das funktioniert in Japan auch nicht so, wie man das eigentlich sich gern erhofft hat. Also von daher, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, dazu muss man zu KI vielleicht was sagen, so am Rande. Vor ein paar Jahren, es war dann halt ein Riesendurchbruch, ne? Weil etwas funktioniert hat, was man vorher ausgeschlossen hat. Ne? So im Sinne von wegen, hey, wenn wir das ganze System einfach größer machen, wird's besser. Alle Mathematik hat gesagt, nee, funktioniert nicht. Dann hat es doch funktioniert, weißt du? Deswegen haben wir diesen ganzen KI-Boom jetzt gehabt. Ist nicht so, dass ob diese Technologie nicht vorher genauso da wäre, nur wenn du halt massenweise reinpumpst, wird's besser. Und dann haben sie Ende letzten Jahres gemerkt, uff, es wird ja gar nicht mehr besser. Es gibt also ein Maximum, was du reinpumpen kannst, an Größe, an Menge, an Rechenzentrum, bevor das Ding nicht mehr weiter wächst. Das heißt, als Zukunfts Magie ist es auch nicht unbedingt geeignet. Sowieso eine ganze Menge von den Sachen, wo die investieren wollen, ist nicht unbedingt klar, ob das in Zukunft groß was bringt, wie Quantentechnologie und so, ne?
Mhm.
Ja.
Eben, das ist so dieses alte Denken, sage ich mal. Japan war ja mal ein Hochtechnologieland. Hat sich dann ja doch ein bisschen traditioneller entwickelt, wirtschaftlich, um das mal so zu sagen. Und man möchte, glaube ich, ein bisschen, oder man hängt noch so ein bisschen an diesen Rufen, Hochtechnologieland zu sein, und man muss das halt unbedingt beweisen. Also es ist so in den Köpfen einiger Politiker tatsächlich noch drin. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es ja nicht.
Also es könnte eine schlechte Idee sein, wenn du einfach damit dann spielst, wie auf dem verdammten Roulette-Tisch. Ne?
Ja, aber man hat sich ja in der LDP schon einen, ich sag jetzt mal, neuen Weg, um ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln, rausgesucht. Und das sind Waffenexporte. Denn die LDP hat jetzt beschlossen, man möchte unbedingt eine grundlegende Änderung der Exportregeln für Verteidigungsgüter durchdrücken. Und da geht es dann speziell um die Ausfuhr tödlicher Waffen an Drittstaaten.
Ja, das ist ja schon viele Jahre, hat das vor sich hingebrodelt. Das hatten wir schon zu Arbeitszeiten drüber geredet, ne?
Ja, und jetzt hat man ja die Mehrheit, also will man das jetzt unbedingt durchdrücken. Und dementsprechend hat man eine Empfehlung verabschiedet, die halt besagt, ja, also Export von Verteidigungsgütern sollen zwar, also werden halt erweitert. Aktuell sind hier nur auf 5 Kategorien beschränkt: Rettung, Transport, Warnung, Überwachung und Minenräumung. Und die Beschränkung soll halt nun aufgehoben werden. Also kann man dann halt eben Waffen, also tödliche Waffen, exportieren. Allerdings will man das ein bisschen einschränken. Und zwar auf 17 Staaten. Genau, 17 Staaten. Was allerdings ich sehr bedenklich finde, ist, dass die Prüfung des Sicherheitsrates eingeschränkt wird. Also es ist ja so, wird was exportiert. Nehmen wir jetzt mal Deutschland als Beispiel. Dann wird das Ganze von einem Rat noch geprüft. So, der muss dann den Export freigeben. Das ist in Japan genauso. Und das will man halt jetzt sagen, also ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Da kann auch das Kabinett erledigen.
Ja, ich habe auch gerade, ich glaube, ich hatte gelesen, dass diese Umsetzung und das Überarbeiten von diesen ganzen Leitlinien, dass das auch einfach die Regierung machen kann, ohne mit dem Parlament sich damit abzustimmen. Ne? Und das ist auch irgendwie, hallo, das sieht nicht gut aus.
Nein, das ist tatsächlich gar nicht gut.
Weil vom Großen und Ganzen her, ne, wenn sie sagen, nur an Leute exportieren, mit denen wir einen Vertrag haben und der bestimmte Voraussetzungen macht und dann halt, wenn etwas Besonderes exportiert wird, wie zum Beispiel, wenn wir eine Technologie zum ersten Mal exportieren, dann muss das abgeregelt werden. Wenn das besonders gefährliche Waffen sind, muss das extra abgeregelt werden, etc. für mich auch. Dann sind sie nicht viel anders als andere Staaten aus. Dann sind sie nicht viel anders als Deutschland. Ne? Mhm. Aber dann diese zwei dämlichen Sachen, von wegen, wir brauchen das Parlament nicht, wir brauchen die Kommission nicht. Also, hallo? Ja.
Ja, das ist wieder so eine typische komische Idee. Aber gut, man hat ja noch ein bisschen mehr gemacht, denn zum Beispiel möchte man jetzt unbedingt gegen die illegale Beschäftigung von Ausländern vorgehen und dazu will man jetzt Leitlinien ausarbeiten, damit das mal aufhört. Im Prinzip eine gute Idee, was man bisher vorgeschlagen hat, ist so eine Sache für sich, denn wird jemand illegal beschäftigt, kriegt derjenige, der illegal beschäftigt wird, erstmal ganz gehörig auf die Finger, wird nämlich ausgewiesen, kann man sagen. In der Regel ist es halt so, dass das Unternehmen nur ein Du-Du-Du-Du-Du bekommt.
Ja, das ist vollkommen dämlich, ne?
Ja.
Das ist ja bei einem Gremium, wird das ausgearbeitet. Und da sind natürlich auch Leute von der Arbeitnehmerseite dabei, ne?
Richtig.
Und die haben ordentliche Argumente, ne? Die sagen halt, ne, es muss dafür gesorgt werden, dass die Leute nicht ausgearbeitet werden. Weil der größte Grund dafür, dass die dann illegal arbeiten, ist, dass sie von ihrer ursprünglichen Arbeitsstelle weggerannt sind, weil sie da ihren Lohn vorenthalten bekommen haben oder gemobbt und gedemütigt wurden oder irgendwelche billige Arbeit gemacht haben, die sie gar nicht hergekommen sind nach Japan.
Ne? Richtig, für den sie nicht das passende Visum haben.
Ja.
Dann schwupps, illegal. Die, ganz ehrlich, die Menschen können gar nichts dafür. Die werden ja eingesetzt. Die müssen ja im Prinzip das machen, was der Arbeitnehmer sagt. Arbeitgeber sagt.
Der Arbeitgeber kann im Endeffekt den Aufenthalt versauen, wenn er nichts richtig macht. Ne? Und das muss man natürlich bestrafen und zwar gezielt. Ne?
Richtig, aber davon ist noch nicht die Rede. Das ist der ganz große Witz an der Geschichte. Aber zumindest bei der Sache mit dem Visum, da hat jetzt die japanische Einwanderungsbehörde gesagt, oh nee Leute, also jetzt reicht's tatsächlich. Und ab dem 9. März müssen Zeitarbeitsfirmen und Einsatzunternehmen eine schriftliche Verpflichtung abgeben, wenn sie ausländische Arbeitskräfte mit dem Aufenthaltsstatus für qualifizierte Fachkräfte einsetzen.
Ja.
Und da geht es halt speziell um den Bereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Übersetzung, Dolmetschen, internationalen Handel und auch technische Bereiche, denn genau dafür ist dieses Visum da. Und werden sie halt fach- oder bereichsfremd eingesetzt, zum Beispiel einfache Botengänge oder so ein Krams, dann gibt es da richtig Ärger. Und zwar in dem Fall nicht für die Fachkraft, nie, sondern für die Unternehmen und für die Zeitarbeitsfirmen. Weil das kommt momentan einfach so häufig vor.
Ja, es ist irgendwie, es ist ein komisches Tauziehen, ne? Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Ne?
Mhm. Ach so, apropos, ich muss mich korrigieren, doch, der Aufenthaltsstatus kann darauf widerrufen werden.
Ah, okay, noch, also zwei Schritte zurück, ein Schritt vor.
Ja, genau.
Oh Mann, ey. Es macht doch keinen Sinn.
Nee, es macht absolut keinen Sinn, weil es ist so, dass nun mal diese Arbeitskräfte gerne ausgebeutet werden in Japan. Das ist kein Geheimnis, das war seit Jahren, ist das schon so. Und man muss dem eigentlich einen richtigen Riegel vorschieben. Das geht nur tatsächlich mit Strafen für eben für Unternehmen. Und wenn sie das halt nicht machen, ja, dann ist ja klar, dass das nicht klappt, ne?
Ja, ja. Es gibt nicht allzu viel, mit dem eine Regierung direkt das Land formen kann, ne?
Richtig.
Das, was man am meisten sagt, sind halt Steuern. Und
ja.
Steuern sind im Endeffekt, es sind nicht dasselbe wie Strafen, aber sie kommen irgendwie in dieselbe Ecke, derselbe Druck, ne? Im Sinne von wegen, wenn ihr euch nicht dran hält, dann fließen die Finanzen von euch zu uns, ne?
Richtig. Da hat sich jetzt ein bisschen Präfektur Ibaraki was ganz Tolles einfallen lassen.
Hehe.
Weil die hat mal im Prinzip ein Kopfgeld verhängt oder ausgerufen oder will es ausrufen, sag ich mal so rum. Und zwar wurde ein Belohnungssystem vorgestellt, das soll ab April eingeführt werden. Und da geht es darum, wenn jemand Schwarzarbeit meldet und da stellt sich raus, jo, das stimmt, dann kriegt derjenige, der es gemeldet hat, eine Belohnung. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht erwähnen, dass haufenweise Experten warnen, dass man das doch bitte nicht machen soll, weil das sehr, sehr viele falsche Anreize geben wird. Da wird also wahrscheinlich sehr, sehr viel Prüfaufwand auf die zukommen. Und naja, gut, man lässt sich davon halt nicht abbringen.
Das ist auch plemplem, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist die einzige Präfektur, die da so in diese Bresche schlägt und meint.
Ja, gut, diese Präfektur hat ja auch tatsächlich den höchsten Anteil an Schwarzarbeit von Ausländern, also jedenfalls nach bekannten Fällen. Dass sie was machen wollen, kann ich nachvollziehen, aber das ist glaube ich, nicht unbedingt die beste Idee, weil wir wissen ganz genau, was dann passiert.
Also, wenn die den höchsten Anteil haben an Schwarzarbeit, dann heißt es auch, dass sie den höchsten Anteil haben an Firmen, die ausgebeutet haben. Logischerweise, ne?
Ja, definitiv.
Also, damit könnt ihr die Schwarzarbeit nicht wirklich bekämpfen. Weil, was passiert mit den Leuten, wenn sie nicht aus Japan rausgehen? Die werden garantiert nicht wieder hier eine gute Anstellung finden. Die tut ja nicht irgendwie ins Steuersystem einfügen, damit, indem ihr auf sie Jagd macht.
Mhm. Richtig. Und ich meine, die Situation von Ausländern, die halt eben ausgebeutet worden sind und so weiter, die ist wirklich fatal. Selbst nach einer Kündigung oder nach einem Missbrauch durch den Arbeitgeber fehlt zum Beispiel sehr, sehr vielen das Geld, um eben wieder in ihr Heimatland reisen zu können. Und gerade illegale Beschäftigung in der Landwirtschaft in Ibaraki ist ja unglaublich groß. Da wird ja ausgenutzt ohne Ende. Und von daher, ja, wie sollen sie es denn sonst machen, wenn sie nicht mehr zurückreisen können? Was bleibt denn übrig? Sie müssen ja schwarz arbeiten dann im Prinzip, um eben das Geld für die Rückreise zu verdienen.
Ja, manchmal ist es komisch, weißt du, oft ist, wenn wir von einzelnen Präfekturen reden und einzelnen Gemeinden und Regierungen, so lokalen, dann haben die bessere Ideen als die Regierung. Die sind zuerst an etwas Fortschrittlichen dran. Aber hier ist es einmal eine Ausnahme, dass die Präfektur genauso einen Blödsinn macht wie die Regierung.
Ist leider nicht unbedingt gerade, naja.
Ich meine,
ist so eine Sache für sich.
Andere Kommunen machen da komplett was anderes. Die versuchen irgendwie mit der wirtschaftlichen Misere gerade so sich zu arrangieren, ne? Weil Leben ist teuer, ne? Und dann versuchen sie irgendwie da rumzugehen. Entweder fördern sie was oder sie machen einfach Aktionen, wie zum Beispiel so einen kompletten Secondhand-Sammelaktion, ne?
Mhm.
Was ich auch super cool finde, weil Secondhand ist sowieso in Japan ein großes Ding. Und
es wird immer größer.
Jetzt im Moment ist ein Riesenboom, einfach aus Notwendigkeit. Ja.
Aber ich meine, es werden auch teilweise Sachen weggeschmissen, wo du denkst, ja, das hätte ungefähr noch 30 Jahre gelebt. Aber okay, schmeißen wir es halt weg, weil der neue Kühlschrank hat einen neuen Knopf oder so. Es ist manchmal wirklich ein bisschen komisch. Aber ganz kurz eben noch, denn von Jetstar gibt es was Neues. Also dieses elektronische Einreisesystem, was vorläufig Jetstar getauft wurde und so wird es wahrscheinlich später auch heißen. Denn da hat jetzt die japanische Einwanderungsbehörde gesagt, oh ja, ich glaube, wir werden dann, wenn das eingeführt wird, den Kreis der Personen erweitern, die vor der Einreise nach Japan elektronisch überprüft werden müssen. Man hat ja ursprünglich gesagt, okay, Jester gilt halt für alle Staaten, die eine Visumbefreiung für Japan haben. Darunter zählt auch Deutschland. Ihr könnt ja einfach so rüberreisen, fertig. Ne? Bleibt ein paar Tage da, alles gut. So, und ihr müsst euch dann elektronisch registrieren. Das ist ungefähr vergleichbar wie mit den USA oder ich glaube, England hat das auch, wenn ich mich gar nicht irre. Wobei in England, naja, da ist es ein bisschen seltsam. So, also alles eigentlich kein Problem. Ihr müsst später ein bisschen Geld dafür bezahlen und so weiter und so fort. Dann werdet ihr geprüft, dann bekommt ihr eure Scheinchen, dann dürft ihr einreisen. Alles kein Ding. So, aber man denkt sich jetzt auch, naja, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und ja, dann machen wir das doch einfach mal auch für die Transitpassagiere.
Ja. Für die ganzen Leute, die geschäftlich durch Japan durchfliegen.
Ja.
Das ist, wollt ihr euch die verärgern oder was wollt ihr?
Eine goldene Nase verdienen.
Ich meine, kann sie sich daraus eine goldene Nase verdienen? Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt.
Ja, das kann ich jetzt auch wirklich nicht, tatsächlich nicht beurteilen. Ich weiß, das machen auch andere Länder mittlerweile. Naja, ich meine, man merkt die Kuh, wo man sie melken kann, ne?
Ja, aber das ist auch nicht immer, also wir haben eine ganze Menge schon darüber geredet, wie alles teuer wird in Japan, besonders für Leute außerhalb von Japan. Ne? Die ganzen Touristen müssen ja massenweise mehr zahlen und Preise erhöhen sich etc. Fimiau. Aber man sieht auch schon die ersten Anzeigen davon, dass das so nicht immer die besten Auswirkungen hat, nicht immer die Zahlen nach oben treibt oder gar keine Auswirkungen, ne?
Ja, also ich sag mal so rum, momentan hat Japan noch das Glück, dass sie sagen, ja, ein Japan-Urlaub ist allgemein immer ein bisschen teurer, Flugreise und so weiter, da kommt es auf 50 Euro mehr jetzt auch nicht mehr an. Man sollte es nun irgendwann, ich sag, ist die Spitze dann auch mal erreicht und dann haben auch die Menschen von vornherein die Schnauze einfach gestrichen voll. Das kann ich auch nachvollziehen.
Tatsächlich merkt man es beim Inlandstourismus mittlerweile, ne? Mhm. Die Japaner haben nicht so viel Geld in der Tasche und auf Reisen gehen oder in Urlaub fahren ist gerade im Moment, da wird lieber gespart.
Richtig.
Ja.
Moment, wir sind aber noch nicht fertig. Übrigens, auf Schiffspassagiere wird das Ganze auch noch ausgeweitet. Und weil wir dann noch dabei sind, ist es so, dass die Gebühren für den Daueraufenthalt ja auch noch steigen werden. Und zwar von bisher 10.000 Yen auf jetzt 200.000 Yen, also 1.160 Euro. Man überlegt übrigens momentan, ob man das noch weiter anziehen wird.
Ja, okay, das ist ein bisschen scheiße, aber okay, das ist eine einmalige bürokratische Angelegenheit, ne? Mhm. Das ist... Ja. Ja, das ist dämlich, aber also im Vergleich zu den vielen anderen Kosten, die sie versuchen, irgendwo einzunehmen, wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm sein. Weil wenn du sowieso nach Japan ziehen möchtest, ne, dann kannst du auch mal 1.000 Euro umgerechnet zahlen, um da zu bleiben. Also es ist natürlich blöd, weil diese extreme Aufstieg von, was weiß ich, umgerechnet 60, 70 Euro auf über 1.000 Euro. Also, ja.
Ja, man will halt eben melden, wo man, also, man kann es gar nicht anders erklären. Es geht nur darum, Geld irgendwie in die Kassen zu bekommen. Kann man nachvollziehen, klar, warum auch nicht, aber auf der anderen Seite, warte mal, man will doch unbedingt ausländische Arbeitnehmer haben. Wieso schreckt man sie denn ab? Ja. Weil die meisten ausländischen Arbeitnehmer kommen ja nicht gerade aus Ländern, ich sag jetzt mal, wo es bekannt ist, dass die Menschen so viel Geld haben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das ist schon eine ganze Stange dann. Wenn du bedenkst, die meisten kommen zum Beispiel aus Vietnam.
Ja, ich denke mal, ich kann mir nur vorstellen, dass sich damit halt irgendwie das Gesicht wahren lässt für seine ganzen Wähler. Ne? Guckt mal her, ihr habt uns gewählt, weil wir gegen Ausländer ein bisschen stärker vorgreifen würden. Und jetzt guckt mal her. Die kommen nicht so wirklich rüber und wir verdienen uns auch eine gute Nase dran.
Ja, klappt nicht ganz so gut. Tatsächlich gibt es unglaublich viel Kritik von den Leuten, die eigentlich jetzt die ganze Zeit immer gesagt haben, jetzt wird endlich gegen Ausländer was unternommen und so weiter und so fort. Denn die Menschen merken gerade, oh verdammt, das klappt ja doch nicht so, wie wir gehofft haben. Ja, das ist natürlich doof gelaufen, ne?
Ach, so, Mann, ist es wild.
Weil wir aber gerade bei Touristen sind. Kyoto hat jetzt Japans erstes unterschiedliches Preissystem für den Nahverkehr vorgestellt. Und zwar müssen Touristen, wenn das genehmigt wird, bald, ich glaube 2027 war das, mehr bezahlen als Anwohner.
Ja, das ist irgendwie arg lustig. Arg lustig, sage ich mit Galgenhumor. könnten es eigentlich nicht einfach so machen, weil es gegen ein Gesetz verstoßt, ne, dass man die Leute nicht unterschiedlich behandeln darf. Aber genau. Das wollen sie einfach umgehen, indem sie sagen, ja, wegen dem ganzen Massentourismus werden die Preise steigen auf so und so viel. Aber wir machen für Einwohner machen wir einen Rabatt. Also was
genau.
Also, haben wir dann unser Zweipreissystem.
Richtig, genau genommen wird nämlich der Preis für Einwohner Kyotos gesenkt. Und tja, Touristen kriegen halt den normalen Preis. Also der normale, der dann erhöht wird. Ja, man braucht aber trotzdem noch die Zustimmung des zuständigen Ministeriums. Das wird allerdings zustimmen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann es ein bisschen verstehen, wenn ich ehrlich bin, denn die ganzen Massen an Touristen verstopfen schon ganz ordentlich die Busse. Und das macht das Leben in Kyoto jetzt nicht unbedingt leichter, wenn wir das mal so vorsichtig ausdrücken wollen. Von daher, ja, man kann es ein bisschen verstehen, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man halt sagen sollte, Leute, irgendwann treibt es auf die Spitze.
Ja, es ist auch ein System, das macht keinen Unterschied zwischen Tourist aus dem Ausland oder aus dem Inland. Ne?
Das dürfen sie nicht, das lässt das Gesetz, also da gibt es auch keine Ausnahme. Gänzlich unmöglich.
Also wohnst du in Kyoto, kommt's billig. Wohnst du nicht in Kyoto? Nee. Und gerade eben haben wir davon geredet, der Inlandstourismus fängt schon an, ein bisschen abzunehmen, weil alles teuer ist. Hilft ja auch nicht unbedingt.
Richtig. Nur ganz kurz zur Info, das wird übrigens über die My-Number-Card, also dieses elektronische Zertifizierungssystem, was Japan angeführt hat, soll das geregelt werden. Das heißt also, damit pusht man dann auch ein bisschen My-Number, weil die ist in Japan immer noch extrem unbeliebt.
Ja, mögen sie nicht.
Nee, ist auch irgendwo jetzt nicht so unbedingt großes Wunder, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir mal zum Secondhand-Boom. Denn, Secondhand ist eigentlich gerade bei Japans Jugend unglaublich beliebt. Also Secondhand-Klamotten, das ist der letzte Schrei aktuell. Allerdings tun sich immer mehr Kommunen mit Plattformbetreibern zusammen, um eben Secondhand-Stores zu betreiben. Und da geht es dann darum, dass Sachen, die weggeschmissen werden, aber eigentlich noch völlig in Ordnung sind, oder Sachen, die halt freiwillig abgegeben werden oder an die Stores gespendet werden, dort für wenig Geld weiterverkauft werden, was tatsächlich vielen Familien zugutekommt, denn da findet man im Prinzip alles. Und da kriegt man dann auch mal einen Schulranzen für 500 Yen und das hatten wir auch schon mal im Podcast, Schulranzen sind verflucht teuer.
Oh ja, Mann, wie viele Familien gibt es, die erstmal so einen kleinen Kredit aufnehmen müssen, wenn ihre Kinder in die Schule gehen?
Ja, habe ich heute gerade einen Artikel drüber geschrieben. Viele verschulden sich tatsächlich, wenn zum Schulstart oder zum Schulende, um das Ganze überhaupt bezahlen zu können.
Ja, so ein Schulranzen ist teuer. Ja. Ach, und das ist der absolute Wahnsinn, weil solche Schulranzen, besonders die, die Japan baut, die sind schwer kaputt zu kriegen. Selbst von Kids.
Ja. Ja, leider sind die auch sehr schwer. Das ist ja so der nächste Nachteil, worüber geklagt wird ohne Ende, dass die mittlerweile wirklich den Rücken kaputt machen. Von daher, naja, aber wenn man da kriegt man den dann halt für so als Beispiel 500 Yen, das sind so 2 Euro, schieß mich tot. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied zu dem, was du sonst bezahlst, weil die Dinger, die können wirklich irrsinnig viel kosten. Also ich glaube, mittlerweile gibt es da sogar Modelle, da kannst du den Kleinwagen von kaufen, wenn du es genau nimmst.
Ja,
das ist schon heftig.
Ich glaube, die meisten neuen kosten umgerechnet irgendwas zwischen 400 und 600 Euro oder sowas war's.
Oder mehr, tatsächlich. Geht bis zu 1000 Euro hoch.
Ja, aber selbst die Normalsterblichen sind viel Geld, ne?
Ja, das ist absolut heftig. Also im Prinzip kann man sagen, wenn du nicht wirklich gut verdienst, dann ist der Schulstart deiner Kinder im Prinzip finanziell ein Todesurteil. Hat jetzt auch eine Umfrage tatsächlich ergeben. Immer mehr müssen sich ja tatsächlich verschulden. Es geht nicht anders. Man kann es nicht mehr finanzieren, weil es kommt ja dann noch die Uniform dazu, die Sommer- und Winteruniform, die sind schweineteuer.
Yes.
Und da braucht man noch so ein paar andere Dinge, die auch ganz schön viel Geld kosten. Also da kommt schon einiges zusammen.
Ja, bei den Uniformen kannst du es nicht vermeiden. Da kannst du meistens nicht Secondhand gehen. Das ist schwer. Besonders, weil die meisten Japaner geben ihre Uniform dann nicht nach der Schulzeit ab. Die behalten das. Ne? Ist halt
und es ist auch nicht mehr so unüblich, dass es jedes Jahr einfach eine neue Modekollektion gibt.
Ja.
Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Es gibt zwar mittlerweile tatsächlich auch schon Bezirke in Tokio, die halt sagen, ja gut, komm, wir geben euch die Uniform umsonst, weil das wird sonst nichts mehr. Das machen aber leider noch ganz, 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 ganz wenige. Und das ist ein irrsinnig großer Kostenfaktor. Da kommt dazu, man braucht ein Tablet und. Das kostet halt alles.
Ja.
Weil klar, man ist nicht mit einem Temu-Tablet, die Dinger taugen eh nichts, aber man ist nicht mit so 0 auf 15-Tablet bedient. Nee, da muss ja schon was Vernünftiges sein, ne?
Ja, wenn du dir das überlegst, dann ist so eine Second-Hand-Aktion super von den einzelnen Kommunen und Gemeinden. Besonders, ja, wenn die da einsteigen, ne? Die überlassen es dann nicht den Einzelgeschäften. Mhm. Obwohl, es gibt so richtig große Einzelgeschäfte in Japan, die, oh ja, mit Second-Hand arbeiten. Meine Güte, also da ist, sind bei uns die Second-Hand-Läden nichts dagegen. Das Ding ist so groß wie so ein ganzer dreistöckiger Karstadt oder so irgendwas.
Ja, teilweise. Das ist wirklich schon verflucht krass. Gibt es halt bekanntermaßen ja auch im Anime- und Manga-Bereich. Kann man sehr empfehlen. Ist echt total genial.
Ja, muss ich sagen. Ist auch super für Umwelt und alles, ne? Mhm. Mhm. Sachen wiederverwenden ist einwandfrei.
Ja, also der Witz an der Geschichte ist, es geht da gar nicht darum, um sozial irgendwas Gutes zu tun. Nee, es geht den meisten Kommunen tatsächlich darum, Müll einzusparen.
Ja, ich meine, ist auch gut. Auch gut für die Umwelt, gut für den Geldbeutel der Kommune, ne?
Klar, warum nicht? So, die Pollensaison ist in Japan gestartet und Japan ist ja bekanntlich ein Heuschnupfenland. Heuschnupfen wurde ja, wann war das, 2023 zur Volkskrankheit erklärt worden oder irgendwie so, oder zum sozialen Volksproblem, irgendwie so in dem Dreh jedenfalls, weil es leiden unglaublich viele Menschen in Japan an Heuschnupfen. Und darauf reagieren immer mehr Unternehmen tatsächlich mit, also erstmal, wir verteilen kostenlos Masken, wir bezahlen aber auch eure medizinische Versorgung und ihr habt sogar die Möglichkeit, in pollenarme Gebiete in der Zeit zu arbeiten. Das ist ein neuer Trend.
Das ist sehr löblich. Mhm. Also einige Leute, die ich kenne, die Allergiker sind, die würden da hier sagen, ui, ich glaube, ich soll nach Japan ziehen.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich bin heilfroh, dass ich kein Heuschnupfen habe. Aber mir tun die Leute wahnsinnig leid, die eben an Pollenallergie leiden. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Maßnahme, weil eigentlich ist es so, man kann sagen, jeder Vierte in Japan leidet an Heuschnupfen.
Ja, die Ausfälle dadurch sind auch heftig, ne? Mhm. Es wirkt sich schon brutal auf die Arbeit aus, ne? Die Leute sind dann teilweise einfach zu kaum noch was zu gebrauchen. Ne? Es gibt ja aber auch schwere Fälle davon, ne? Wo du halt Atemnot bekommst und alles Mögliche und dein ganzes Gesicht ist dauernd rot angeschwollen und ja.
Ja. Es ist wirklich heftig. Also der tägliche Schaden durch Heuschnupfen, also der wirtschaftliche Schaden, wird laut einer staatlichen Erhebung auf 245 Milliarden Yen pro Tag geschätzt. Das ist eine Summe.
Ja, das ist eine Summe. Selbst mit der Art und Weise, wie der Yen im Moment steht, was ich dämlich finde. Ja, ja. 100 Yen sind 54 Cent. Ja, mhm. 1 Euro sind 184 Yen. Das ist fast das Doppelte. Es ist nicht normal.
Richtig.
Aber trotzdem, wenn du das umrechnest, ist es immer noch eine Riesenmenge. Es sind fast 1,5 Milliarden Euro das pro Tag. Das ist der Schaden. Das ist
ja, es ist wirklich heftig. Ich meine, Japan hat ja seit 2023 einiges unternommen oder zumindest angekündigt, aber das hilft halt null. Okay, man ist auch noch nicht wirklich weit, muss man dazu sagen. Die brauchen anscheinend mal wieder ein bisschen länger. Aber ja, man versucht zumindest was zu machen, weil der wirtschaftliche Schaden ist einfach viel zu groß. Und wir wissen ja, sofern es die Wirtschaft betrifft, dann wird in Japan was unternommen. Was übrigens dieses Jahr wahrscheinlich wohl auch wieder ganz wichtig wird, ist, die Mitarbeiter vor Sonne zu schützen oder beziehungsweise heißen Temperaturen. Denn nur so als kleiner Randeffekt. Japans Wetterbehörde hat nämlich ihre Prognose für den Sommer veröffentlicht und naja, die sieht nicht so toll aus. Das wird wohl wieder ein extrem heißer Sommer. Nächster Funfact, man sucht übrigens gerade einen Namen für die neue Einstufung. Es gibt ja diese Einstufung extrem heißer Tag. Das geht ab 30 Grad los und man sagt, hat ja letztes Jahr gesagt, okay, ab 40 Grad brauchen wir was Neues und da sucht die Wetterbehörde gerade einen Namen für. Favorit ist gerade extrem heißer Tag.
Ja, toll. Wann kommt das Wort Hölle ins Spiel?
Ab 50 Grad wahrscheinlich.
Ich meine, es gibt einige Gegenden auf der Welt, die 50 Grad erreichen im Sommer.
Boah. Ja, ich glaube, da ist Japan noch Gott sei Dank weit von entfernt. Wobei, man hat jetzt schon wieder in einigen Regionen mit extremer Trockenheit zu kämpfen. Das Thema hatten wir ja auch schon. Das wird gerade immer schlimmer. Also gut ist es nicht, muss man leider sagen.
Ja, ich meine, wir haben schon öfters den Gag gebracht, dass dann irgendwann auch hier Zeit ist für Siesta in Japan, weil es anders nicht mehr geht.
Ja, aber definitiv.
Ich frage mich dann wirklich, was sie als Gegenmaßnahmen kamen, weil die meisten Gegenmaßnahmen, die kommen zuerst von unten. Ne? Die kommen von den Gemeinden, die kommen von den Firmen, weil sie einfach dazu gezwungen werden. Der Druck ist viel größer dort als bei der Regierung. Naja, die sind da irgendwie entfernt.
Ja, man hat ja angefangen. Man lässt da zum Beispiel im Sommer einfach lässigere Kleidung zu, nicht mehr hier Anzug und so weiter und so fort. Ja. Das ist schon ein verdammt großer Schritt, muss man ganz ehrlich sagen. Für die Firma? Ja. Ja, für die Firma auf jeden Fall. Es sorgt aber zumindest auch für ein bisschen Abkühlung. Und natürlich, klar, ich meine, von Ministerienseite wird man nicht müde, ständig Maßnahmen runterzubeten, aber gut, Schmoren in der Sonne musst du trotzdem. Hm. Da hast du leider keine Wahl. Das ist halt nicht so toll. So, wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema, dass Japans Gastronomie ein klitzekleines Problem hat. Und zwar erstens sparen Japaner als allererstes erstmal beim Restaurantbesuch. Das kriegen gerade sehr, sehr viele ganz böse zu spüren. Vor allen Dingen Restaurants, die eigentlich gar nicht so teuer sind, wie zum Beispiel Fließband-Sushi. Da hat man sich jetzt was Neues ausgedacht und es stehen gerade in Japan ganz, ganz viele Stehrestaurants. Also sprich rein, schnell was futtern für einen günstigen Preis, gleich wieder raus. Hinsetzen, das braucht ihr gar nicht, das schafft ihr auch so.
Ich meine, ja, ich kenne das, aber ist das so viel besser? Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, dass es geht halt schneller, ne? Also deswegen werden sie mehr Umsatz pro Tag haben.
Einmal das, also viele rühmen sich damit, dass innerhalb von 30 Sekunden das Essen auf dem Tisch steht. es hat aber noch einen anderen Grund. Und zwar können viele Restaurants in der herkömmlichen Methode, also ich sag mal, sie setzen sich und so weiter, man nimmt sich Zeit, blasels, blub, einfach nicht so viele Kunden pro Tag bedienen, weil das klappt einfach alles nicht. Und das soll mit dem Stehkonzept ist das anders. Das heißt, die kommt, ne, essen sofort da, das wird im Prinzip sofort verzehrt, schubst, man geht wieder, weil man kann ja nicht sitzen. Also sprich, gemütlich machen ist nicht. Kunde haut schneller ab, nächster Kunde ist da. Und dadurch erhöht man im Prinzip den Durchgang.
Ja, aber irgendwie, das kann nicht die Lösung sein. Das fühlt sich irgendwie an wie die Hektik aus den 80ern, die Japan da damals gegriffen hat, wo keiner irgendwie stillstehen konnte. Und das war auch nicht unbedingt ein Symptom von einer gesunden Lebenswelt, ne? Ich finde es sowieso so seltsam. Klar, du musst irgendwo sparen, aber du kannst in Japan nicht allzu viel sparen, wenn du nicht außerhalb essen gehst, weil ob du ja was kochst, was fein ist, oder dasselbe Gericht im Restaurant holst, die Preisunterschiede sind da nicht so groß. Das ist nicht so wie bei uns in Deutschland, ne? Wo du für 5 Euro dir was Feines zusammenkochen kannst für Mittag, aber beim Restaurant da 20 zahlen würdest.
Ja, der Unterschied wird wahrscheinlich erst bemerkbar, wenn sie tatsächlich die Verbrauchsteuersenkung durchbringen. Also so, wie sie jetzt halt geplant ist, dann hast du tatsächlich einen Unterschied. Aber so, nö, ist ja nicht im Prinzip dasselbe. Da kocht einfach nur jemand anderes für dich. Deswegen ist ja Restaurantbesuche in Japan, sind ja auch so beliebt. So, kommen wir mal zu Gashapon. Ach, ich liebe das. Man zieht eine Kugel, hat ein lustiges Spielzeug. Ist ja wahnsinnig beliebt in Japan.
Gacha.
Und also nicht nur in Japan, das ist ja auch im Ausland mittlerweile irrsinnig beliebt. Nicht umsonst gibt es viele Firmen, die gerade echt ins Ausland gehen, vor allen Dingen in die USA, weil da finden sie halt alle toll. Und in Japan hat sich jetzt ein neuer Hit entwickelt, und zwar ausnahmsweise mal keine Figur, sondern das Passfoto eines völlig Fremden.
Wie bitte?
Ja, du bezahlst 300 Yen für einen Kapsel und kriegst ein Passfoto eines völlig Fremden. Und das wurde jetzt vor ganz kurzer Zeit eingeführt und hat sich bis innerhalb, ich glaube 4 Wochen waren das, über 500.000 Mal verkauft.
Okay, aber ist irgendwie, ich weiß nicht, ich krieg dann Horror, dass die Vorstellung, dass mein Passfoto, also ich meine, die Leute verkaufen ihr Passfoto an die Firma, oder? Genau. Die Firma benutzt es ja nicht einfach so.
Nein, nein, stimmt. Tatsächlich haben 500 Personen die Nutzung des Bildes ausdrücklich zugestimmt. Der Witz ist halt, junge Leute kaufen es, pappen das zum Beispiel in die Smartphone-Hülle und funktioniert zum Beispiel, um ins Gespräch mit anderen Menschen zu kommen. Deswegen sind die Dinger so beliebt.
Jo, hast du den mit dem Irokesen gekriegt? Oder so? Oder den mit dem Pferdeschwanz?
Ja, das sind ganz, ganz stinknormale Menschen.
Ja, oder den mit dem Afro? Ich meine, was anderes kann ich mir vorstellen, weil 500 Leute sind ein bisschen schwer auseinanderzuhalten.
Es sind ganz normale Menschen, nix Afro oder so. Nein, es sind ganz normale Menschen.
Meine Güte, ich stelle es mir schwer vor, ne? Weil du kannst dann logischerweise werden die Namen auch nicht mit veröffentlicht, ne?
Nein, das nicht.
Und das ist, also so sammlertechnisch stelle ich mir das komisch vor, ist eine wilde Sache.
Ist eine verdammt wilde Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt lustig, was in Japan zum Trend werden kann. Ich finde das so herrlich. Ich würde es mir nicht kaufen, muss ich zugeben.
Nee, nee. Also ja. Dann doch lieber mit einem Foto von einem Shiba Inu oder so, das passt.
Ja, finde ich eigentlich auch, aber naja, so ist es halt. So, dann kommen wir nochmal zur KI, weil das ja so blöde Auswirkungen hat. Es gibt ja in Japan einige sehr traditionelle Wettbewerbe, darunter auch ein Gedichtswettbewerb in Sakaimi, ich kann den Namen nicht aussprechen, scheiße. Naja, jedenfalls in der japanischen Stadt, so. Und der wird seit 2006 jährlich veranstaltet. Das ist unheimlich beliebt, ist ein riesengroßes Ding. Tja, jetzt gibt's noch ein Problem. Beim aktuellen Wettbewerb waren einfach sehr, sehr viele Einsendungen drin, wo man den Verdacht hatte, kann das sein, dass die Dinger mit KI geschrieben worden sind, weil die klangen alle irgendwie gleich. Ja, und deswegen hat man jetzt die Konsequenz gezogen und der Wettbewerb findet nicht mehr statt.
Das ist irgendwie lustig, ne? Das KI-Entdecken macht dich dann voll zum Lehrer. Der schaut, wer hat von wem abgeschrieben?
So ungefähr.
Ja.
Ja, das ist halt schon ouch. Ist halt schade, weil der Wettbewerb wird halt als Erinnerung an den Manga-Zeichner Shigeru Mizuki, der halt dort herkommt. Und ich glaube, durch GGG no Kitaro ist er ja bekannt.
Ja.
Veranstaltet. Und ja, das war's dann.
Ja, man könnte das anders machen. Also ich habe die Empfehlung, macht's ganz traditionell. Guckt nach dem ganz alten China. Dort hat man nämlich die, das war natürlich sehr lustig, die Gedichtwettbewerbe waren meistens bei einer großen Feier. Ne? Einer hat eine große Party gemacht, ne, mit viel Essen und viel Alkohol. Und wenn man betrunken genug war, dann hat man live versucht, Gedichte zu machen. Ne? Ja, das ist dann ein bisschen so wie Rap-Battle mit Gedichten. Und da kannst du halt nicht mit KI schummeln. Das könntet ihr hier genauso machen. Das würde funktionieren. Das wäre also eine richtige Gaudi. Nein,
stopp. Das ist auch einer, der sich an Schulkinder richtet. Da geht das mit dem Alkohol nicht so.
Ach, komm schon.
Ja, nein, nein, einfach nein. Es ist übrigens nicht der einzige Wettkampf oder traditionelle Wettbewerb in Japan, der mit KI zu tun hat, denn auch der Manga Koshin in der Präfektur Koshi, das ist ja ein ganz, ganz bekannter Wettbewerb für junge Manga-Künstler oder Manga, oder die es halt mal werden wollen, sagen wir es mal so rum, auch der hat ja seine Regeln jetzt geändert, weil da gab es auch schon Plagiatvorwürfe dank KI.
Ja, ja, wir hatten ja auch letztens die Sache, wo ein KI-Manga ziemlich hoch in so einem Wettbewerb rausgekommen ist und es hat den Leuten gar nicht gefallen.
Dazu nur übrigens ein kleines Funfaktchen. Der Manga-Umsatz in Japan ist nach 5 Rekordjahren mal wieder am Sinken und zwar auch digital.
Ja, es ist jetzt gute Frage, ob wir wirklich so eine Sättigung haben, weil im Moment beim Manga-Bereich wächst sowieso schon seit 2 Jahren eigentlich nur alles von außerhalb von Japan. Richtig gigantisch.
Richtig. Na? Ja, ob eine Sättigung da ist in Japan selbst, eine gute Frage. Aber gut, Print läuft ja allgemein momentan nicht gerade so toll da drüben, ne?
Nee. Von ist daher, halt am Verschwinden, so ist richtig. Es halt.
Aber das hat auch der Digitalmarkt schrumpft, ist schon ein bisschen seltsam, weil der war eigentlich die ganze Zeit am Wachsen.
Ja, der war auch, ist auch in Japan der Wahnsinn, was für Angebot du da hast. Ne?
Oh ja. Ja, also ich denke mal, ich würde nicht sagen, der Markt ist gesättigt, aber es kommt einfach zu viel Scheiße raus.
Ich weiß es nicht. Ich meine, es kommt teilweise eine Menge Müll raus noch von dieser einen Welle von Webnoveln. Ne, da gibt es diese eine Webseite, die aus irgendwelchen dämlichen Grund dann die Titel nach vorne gebracht hat auf die Hauptseite für die meisten Leser, die längsten Titel haben. Und deswegen hast du jetzt so viele Sachen, wo der Titel einfach nur so 2 Sätze ist, die dir erklären, was in der Geschichte vorgeht.
Ja.
Was dämlich ist ohne Ende.
Naja, aber nehmen wir doch mal Isekai.
Ja. Na, also, wir kommen auch von dieser Webseite. Ja.
Ja. Ach so gut, ich meine, können wir die Webseite mal wegbomben, nicht, dass da wieder so ein komischer Trend kommt. Naja, gut. Könnte aber vielleicht auch daran liegen, weil es einfach gar nicht mehr so viele Japaner gibt. Denn die japanische Geburtenrate ist 2025 auf einen neuen historischen Tiefstand gefallen. Surprise, surprise. Tatsächlich wurden 2025 in Japan 705.809 Babys geboren. Da sind jetzt allerdings die Ausländer mit drin. Rechnet man die raus, dann, also da gibt's noch keine genauen Zahlen, aber dann dürfte man wahrscheinlich unter 600.000 liegen. Und das ist ehrlich gesagt mittlerweile böse. So, Problem an der ganzen Geschichte ist, naja, man hat ja Prognosen Und diese Prognosen sagen, dass diese Zahl hätte eigentlich erst in 10 Jahren da sein sollen. Und da hat man noch ein Problem. Wir haben ja eine sehr kommunikativ freudige Premierministerin.
Ja.
Ja, nur das Thema kam weder im Wahlkampf noch sonst irgendwo vor.
Da dürfen wir gar nicht hinschauen in die Ecke, ne? Das ist gefährlich.
Richtig.
Da könnte man ja einen Scherbenhaufen sehen. Besonders wenn man noch guckt, dass die Todesfälle pro Jahr so knapp bei 900.000 sind, ne? Mhm.
Japan hat am Aussterben.
Ist am Schrumpfen. Nein, es wird nicht aussterben. Schrumpfenwert ist. Das wird sich alles irgendwo einbalancieren in was weiß ich wie vielen Jahrzehnten, aber wird halt das ganze Land verändern. Ne? Auf jeden Fall deutlich.
Das auf jeden Fall, weil das zeigt halt eben, Leute, da ja immer mehr älter werden, aber Jüngere immer weniger. Lass mal kurz nachdenken. Wie war das nochmal mit den Sozialkosten? Oh, die werden explodieren. Die werden weiter explodieren.
Ja, du, da gibt's leider Gottes noch viel Platz nach unten. Wenn du zum Beispiel nach Südkorea guckst, bevor die versucht haben, so richtig mit Gas dagegen zu halten, muss es noch viel, viel schlimmer werden bei denen. Die sind unter die 1 gefallen, was Geburtenrate angeht, ne?
Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, ich gehe jetzt mal wieder zurück zu Japan. Ich weiß, in Südkorea ist es genauso. Die Altersarmut ist schlimm. Also da ist selbst in Deutschland ist dagegen ein Furz. Und das war ganz doof zu sagen, in Japan ist das richtig, richtig übel. Und Vereinsamung und. Ich meine, klar, wir haben die Probleme hier im Anfangsstadium. Japan ist schon ein bisschen weiter. Vielleicht guckt man mal rüber, wie schlimm das werden kann, wenn man weiter so eine Politik hier betreibt. Wäre mal so eine Idee.
Ja, das Dämliche ist, wenn die darüber gucken, dann sehen sie auch, ach, wir haben ja noch 10 bis 20 Jahre Zeit.
Ach ja, stimmt, wir reden ja von, ach, verdammt.
Ja,
okay. Na gut. So, was ebenfalls neu bald wird, und zwar ab April, also sprich im April, ab 1. April beginnt das Haushaltsjahr 2026. Aktuell sind wir noch in 2025. Für Anfang des Haushaltsjahres 2026 hat die japanische Behörde für kulturelle Angelegenheiten angekündigt, dass ein System eingeführt wird, das die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken im Internet auch dann kostenpflichtig macht, wenn der Urheber oder der Rechteinhaber gar nicht bekannt ist.
Das ist ein bisschen wild. Im Endeffekt ist es so ein Übergriff, wie die Verwertungsgesellschaften bei uns machen.
Ja.
Nur, dass es halt dann die Regierung macht?
Naja, im Prinzip ist es genau dasselbe wie unsere Verwertungsgesellschaft. Nur mit dem Unterschied, die haben da drüben Candida Bull, der am meisten davon profitiert.
Ja, aber die Verwertungsgesellschaften sind doch auch keine staatlichen Organisationen. Hier wäre es dann staatlich, oder?
Ja, ja, klar. Also da ist es staatlich geregelt. Hier sind es nicht. Oder halbstaatlich. Ich weiß gar nicht, welche Stand die hier haben. Keine Ahnung.
Staatlich gefördert, glaube ich, irgendwas mit so.
Ja, irgendwie so in dem Dreh. Also auf jeden Fall hat das System natürlich logisch auch einen Vorteil. Denn kommt irgendwann der Rechteinhaber an oder der Urheber, kann er im Nachhinein Geld für die Nutzung verlangen. Und da bekommt er das eben auch von der Behörde ausgezahlt. So, Problem wird aber sein, dass das die Nutzung unglaublich einschränken wird und vor allen Dingen die Nutzung von eben freien Manga-Zeichnern, also privaten Manga-Zeichnern, wie man die jetzt auch immer nennen will. Denn die fallen logischerweise darunter.
Ja, die ganze Fankultur, ne? In Japan, eine der größten der Welt, zweimal pro Jahr Riesenmesse mit 100.000 Leuten und massenweise an Fanwerken, die sie dort verkaufen. Ne?
Yep.
Das machen alle. Das machen nicht nur die Fans, das machen die Profis. Viele, viele Profis kommen aus dieser Szene und gehen auch immer wieder in die Szene zurück, haben kleine Zirkel, haben kleine Extranamen, unter dem sie Zeugs dort veröffentlichen, die sie dann nicht bei den Magazinen veröffentlichen. Das alles ist im Grunde dadurch gefährdet.
Ja, vor allen Dingen, weil es gibt ja auch spezielle Portale, die halt eben diese Dojins und was weiß ich was veröffentlichen. Und wenn die Geld zahlen müssen, dann sind diese Seiten passé. Weil die finanzieren sich nicht durch Verkäufe oder so. Das sind privat organisierte.
Ja.
Und wie du sagtest, das ist in Japan unglaublich groß, tatsächlich. Ihr kennt das ja hier wahrscheinlich, wo dann immer so ganz tolle Spezies ankommen. Das Billigprodukt von ja oder wem auch immer, das ist eigentlich der Hersteller XY. Und in Japan ist es so, dieser Dojin von Namen so und so, das könnte aber auch, weiß ich nicht, der Mangaka von, ich habe keine Ahnung, der auf jeden Fall ein bisschen bekannter ist, sein. Das ist da immer auch ganz lustig mit zu erleben.
Ja.
Aber das Ding ist halt, damit würden sie das Ganze eigentlich längerfristig anstampfen, muss man ganz ehrlich sagen.
Auf dem Papier. Jetzt ist die Frage, wenn es halt von dem Staat gemacht wird, ne, und nicht von einer größtenteils privaten Firma oder Einrichtung, dann so eine Private denkt sich, oh ja, wir müssen alle uns packen, die wir kriegen können, schließlich wollen wir doch Geld machen. Aber der Staat muss nicht unbedingt so denken. Ich meine, der kann das alles ignorieren. Vieles von dem Dujinshi-Gram ist auf dem Papier gesetzlich eigentlich auch nicht in Ordnung, aber der Staat hat es immer ignoriert und gefördert, weil halt ja, ne, Fankultur ist wichtiger. Ne?
Wird er nicht.
Nee, ich weiß nicht.
Das Urheberrecht, da sind die momentan richtig hinterher, gerade auch natürlich wegen Ausland und so weiter.
Ja,
das stimmt. Ja. Das wird da leider mit reinfallen, das ist das Blöde.
Das ist auf jeden Fall echt mies. Also ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn wir ohne so blöde Verwertungsgesellschaften und derartigen rauskommen könnten.
Ja, aber dieses Glück haben wir leider nicht. Hm. Ich meine, klar, Kreative sollen auch Geld für ihre Arbeit bekommen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ganz klar. Ne, das muss aber fair geregelt werden und das ist halt das Problem. Das mit der ob das jetzt unbedingt so fair ablaufen wird, ist halt die Frage, weil das wird wahrscheinlich mehr kaputt machen, als es eigentlich gut tun wird, aber naja.
Du, ich stelle mir gerade wirklich auch vor, wenn das im großen Maße jetzt benutzt wird, ne, dann ob die da überhaupt die Kapazitäten haben dafür, ne? Ob was für ein bürokratischer Albtraum das ist.
Ja, die regeln ja jetzt eigentlich auch schon im Prinzip das Urheberrecht, so ist es ja nicht.
Ja, aber wenn halt dann jeder für alles, was nicht bekannt ist im Internet, irgendwie einen Antrag stellen muss, das ist...
Tja, das ist eine gute Frage.
Ich meine, bei anderen Sachen geht's einfacher. Wenn du zum Beispiel so offenere Lizenzen also benutzen möchtest, ne? Mhm. Dann schreibst du es einfach dazu. Ja, ich veröffentliche diese Sache unter dieser Lizenz und dann ist es automatisch, ne? Da musst du keinen Antrag stellen und kein.
Ja, also wie das System genau ablaufen wird, das kann man noch nicht sagen, weil aktuell wurde gerade nur angekündigt, dass das kommen wird. Genaue Pläne sind noch nicht veröffentlicht, die kommen jetzt erst noch, da werden wir nochmal drüber berichten. Mhm. Aber bisher ist es halt eben einfach nur, wir werden da auf jeden Fall ein System machen.
Ja, das ist wild.
So, kommen wir kurz zu unserem letzten Thema schnell und dann geht auch die Monatsvorschau schon los. Denn in Japan ändert sich das Männerbild. Immer mehr Männer greifen tatsächlich zur Kosmetik. Und zwar nicht nur damit, ach ja, meine Haut ist dann weicher, sondern halt auch, weil viele sagen, das prägt ihr Selbstvertrauen.
Ja, das ist so ein Trend, der mit koreanischer Popkultur daherkommt, oder?
Richtig, denn gerade durch K-Beauty ist das aufgekommen.
Yo, ich weiß nicht allzu viel davon. Ich kann es erkennen, wenn ich es sehe. Ne? Ich weiß, wie ein koreanischer Popstar aussieht. Ne? Kann ich auf der Straße erkennen. Aber
man kann es ganz einfach erklären. Im Prinzip ist es so, durch die Corona-Pandemie gab es auf einmal sehr viel Homeoffice und sehr viele Leute haben sich dann in Kameras gesehen und so weiter und so fort. Und fing dann halt an, okay, wir müssen mal hier ein bisschen drauf achten. So. Spricht ja auch gar nichts dagegen. Dann kamen südkoreanische Kosmetikfirmen, weil K-Beauty ist ja weltweit unglaublich beliebt, dank K-Pop. Die haben zum Beispiel mit sehr vielen Models, männlichen Models geworben, die halt schön geschminkt, gut aussehen, Blasels, blub, ne? So das Übliche, man kennt ja die Werbewelt. Mhm. So, und das alles hat dazu geführt, dass immer mehr Männer gesagt haben, ach ja, ich meine, warum nicht, schaden kann es ja nicht. Ich meine, wir kennen doch die Welle, Japan ist so ein bisschen später dran, aber bei uns in Deutschland gibt es ja auch schon ewig in 3 Tage. Also was es da mittlerweile für Kosmetiklinien für Männer gibt, heilige Schande.
Ja, Rollenbilder in der Gesellschaft sind aber auch ein bisschen anders im Westen im Vergleich zu Asien. Es ist auf jeden Fall, es gibt ja auch in Deutschland diese zwei Vorstellungen vom Mann. Einmal die Macho-Vorstellung, ne, der Muskelpackte, der grobe Krieger. Und es gibt aber auch die Vorstellung von dem Sensiblen. Der Sensible ist bei uns ziemlich verdrängt worden, aber den gibt's überall, wenn du nur in die verdammte Literatur guckst. Ne? Die Leiden des jungen Weidel, oder wie hieß er nochmal?
Ich habe keine Ahnung.
Werther, genau, die Leiden des jungen Werther. Es ist absolut ein Archetyp davon. Oder auch der Götz von Berlichen. Kennst du die Geschichte?
Ja, die kenne ich.
Der Götz von Berlichen wird von vielen immer so als so eine Macho-Figur dargestellt, ne? Mhm. Weil halt mit seinem Metallarm und er sagt seinen Feinden, sie können ihn mal, ne? Aber in Wirklichkeit ist er einer von den Sensibelchen, ne? Denn in der Originalgeschichte stirbt er an einem gebrochenen Herzen, weil einer seiner besten Freunde ihn verrät. Das würde ein Macho nie machen, ne?
Man hat halt dieses Macho-Bild, ist halt so dieses. Oder wurde er sterilisiert zum, das ist so der Traumtyp für Frau, Blasels, Blub. Ich meine, jeder hat seinen Geschmack, viel Spaß bei. Es ist einfach Blödsinn, weil ein Mann ist auch nur Mann und ist auch nur Mensch. Ja, dieses Rollen, in dem man reingedrückt wird, ist so eine Sache. Aber in Japan wirst du halt natürlich auch in Rollen reingedrückt. Das ist halt einfach so. So ein Mann, der muss halt funktionieren, der ist so der Familienvorstand, der muss sich um alles kümmern können, was abseits von Abwasch und Kindererziehung ist. Das soll man gefälligst die Frau machen. Und dieses Bild wandelt sich ja langsam. So, und das wird, logischerweise wandelt sich das auch immer mehr. Und dazu gehört halt eben auch, dass man dann sagt, okay, ich pflege mich halt mehr. Und viele sagen halt eben, das hilft ihrem Selbstvertrauen. Und das ist eigentlich gar nicht Negatives.
Nee, nee, überhaupt nicht. Ja. Es hat auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr Chancen in Japan und China zum Beispiel, wo dieser Typ vom dem sensiblen Mann, ne, dem feinen Mann, den feingliedrigen Mann, den hübschen Mann, auf jeden Fall noch lebendiger ist als bei uns hier im Westen.
Ja, bei uns wird ja die Kosmetik eher so für der Kick für den Tag, damit du voll produktiv sein kannst und so weiter beworben. Also die Werbung ist teilweise so lustig. Ja. Wenn du so denkst, ja, genau, Model, ne, das ist ähnlich so wie Milka-Model kann 10.000 Tafeln pro Tag fressen und wird nicht dicker und du guckst nur eine an und hast schon 3 Kilo mehr auf dem Rippen. Das siehst dann aus wie ich oder so. Ne, das ist halt dann in Japan Gott sei Dank ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich, oder wird es wahrscheinlich eher akzeptiert. Also Care-Beauty wird sich hier wahrscheinlich für Männer nicht so einfach durchsetzen, weil mit den Models brauchen sie ja gar nicht erst ankommen. Das wird nicht funktionieren. Aber naja, es ist halt jetzt Trend. Und viele Unternehmen, also gerade Unternehmen im Beauty-Bereich, sagen halt, wir merken das hier tatsächlich. Die Kaufhäuser stellen sich drauf ein. Und die Männer sind auch durchaus bereit, ordentlich Geld dafür auszugeben. Weil das ist nicht gerade günstig, ne?
Ich meine, das freut auch die Frauen bestimmt, weil die machen da, die fackeln da nicht besonders lange, ne? Wenn die dich rasieren und der Rasierer für den Mann ist besser, dann nehmen sie den Rasierer vom Mann. Und bei der Schminke werden sie wahrscheinlich das genauso handhaben.
Ja, das wahrscheinlich. Ich meine, K-Beauty ist in Japan sowieso wahnsinnig beliebt.
Ja.
Sogar beliebter als japanische Produkte. Von daher, naja, ich meine, mein Gott, warum nicht? Wer sich schminken will, soll es machen. Leider manchmal ganz schön teuer, aber gut, okay, jeden das seine. So, aber genug gefaselt, kommen wir mal zur Monatsvorschau.
Jawohl, jawohl, jawohl. Ich versuch's schnell zu machen, es ist aber gar nicht so wenig, ne? März hat's in Sicht. Es fangen auch wieder Veranstaltungen an, ne? Es fängt an am 5. März mit einer großen Filmreihe, die bis zum 26. März geht, im Kulturinstitut in Köln. Das ist die Filmreihe Von der Bühne auf die Leinwand, geht um Kabuki und alles Mögliche am japanischen Theater außenrum auch noch.
Sehr empfehlenswert übrigens.
Ja.
Also allgemein, ein Besuch im japanischen Kulturinstitut in Köln ist allgemein sehr empfehlenswert.
Ja, also ihr geht auf die Webseite, da ist eine Liste für all die Filme, es sind einige. Und ja, Eintritt frei, super Sache. Hm? Dann am 7. März ist die Comic und Manga Convention in Oberhausen. Die ist dort im Kongresszentrum von Oberhausen. Eintritt ist 7 Euro. Und eine Woche später, aus derselben Reihe, ist die Comic und Manga Convention in Ludwigshafen. Die ist dort in der Friedrich-Ebert-Halle. Ebenfalls 7 Euro Eintritt. Dann am 17. März bis zum 21. März ist die Veranstaltung Do, der Weg des Tons. Das ist in der Zentnerstraße 3 in München. Das ist eine ganz große Angelegenheit mit einer Vernissage, die am 18. März ist. Und ansonsten sind auch viele Workshops. Geht alles ums Töpfern. Da solltet ihr am besten auf die Website gehen, um euch mal die Workshops anzusehen, weil man muss sich dafür anmelden. Man kann nicht einfach so vorbeischauen. Aber anscheinend ist die Vernissage ohne Eintritt. Was gut ist. Dann vom 19. März bis zum 22. März haben wir die große, die Leipziger Buchmesse. Ne? Die Eintrittspreise sind sehr unterschiedlich, aber der billigste Tageskarte sind 27 Euro. Ich glaube, der Samstag kostet mehr, so wie ich mich erinnere.
Ja, ich glaube ja.
Ja, aber kann man auf jeden Fall auf der Webseite noch nachschauen. Und als letztes haben wir noch vom 28. März bis 29. die Chi-Sai in Hamburg in der Eidelstedt, HDJ Eidelstedt. Da kostet der Eintritt 10 Euro. So, kommen wir zum Fernsehen. Im Fernsehen haben wir ab dem 5. März auf Arte Leben mit Vulkanen Sakurajima. Das ist einer von den Vulkaninseln und ja, wie es dort ist, am Fuß von so einem großen Vulkan zu leben, das kann man sich da mal angucken. Aber das ist kein so aktiver. Also da wirst es nicht so wie Pompeji, wo du Angst haben musst, irgendwann bricht er aus. Also. Aber es ist trotzdem nicht ohne. Am selben Tag läuft auf ZDF Info Entscheidung auf dem Schlachtfeld Sekigahara. die bekannte und berühmte Schlacht, die die Edo-Periode eingeleitet hat. Ne? Also eine wichtige Sache, wird nochmal am 1. April wiederholt. Am Donnerstag, den 17. März, läuft auf ZDF-Info Fukushima-Chronik einer Katastrophe. Es ist mal wieder soweit. Es ist eine Weile her, seitdem wir diese Doku drin haben. Aber ja, ich tue sie alles Jahr einmal reinstecken, weil muss man wieder aufholen. Weil besonders jetzt, es gibt mal wieder Bewegung, ne? Die wollen ja weitere Aufräumarbeiten machen. Deswegen. Als letztes habe ich dann noch am Samstag, den 28. März, auf Tagesschau 24 Der Weg der Weisheit aus Pilgerfahrten durch Japan. Beide Folgen sind dabei, Folge 1 und 2. Wird am nächsten Tag wiederholt und nochmal am 3. April. Die Pilgerwege sind auch eine lustige Sache. Es gibt eine Menge in Japan. So, auf Netflix laufen drei Sachen. Ab dem 7. März ist der zweite Teil der letzten Staffel von Beastars. Das ist immer bei einigen von den Dingern, das ist eine große Angelegenheit. Ne? Final Season, Teil 2, Abschnitt 4. Ab 10. März läuft dann One Piece Staffel 2, die Realverfilmung von Netflix, die viele sehr erwarten. Na, da haben sie viel Spaß drauf. Und am 19. März läuft Steel Ball Run. Das ist der 7. Teil von JoJo's Bizarre Adventure.
Meine Güte, gibt's da schon wieder von.
Ja, aber das ist jetzt ein komplettes neues Universum.
Ich gebe ehrlich zu, ich habe nicht mal eine Staffel bisher gesehen.
Ja, das passt schon, das passt schon. Es ist ein wilder Kram. Hier ist auf jeden Fall, es geht um das große Rennen von einer Küste in Amerika zur anderen. Von Ost zu West, ne? Oder andersrum. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ah, dann ist es doch von Ost zu West. Aber zu Pferd rücken. Ne? Also es spielt im Wilden Westen. Sehr lustig. Dann kommen wir kurz zu den Büchern. Ich habe drei rausgesucht. Einmal am 12. März kommt raus, dass Die Rätsel meines Großvaters von Masateru Konishi. Das ist ein ganz großer Bestseller in Japan. Ne? Erscheint bei uns im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Am 18. März kommt raus Shosa. Japans Handwerk und Tradition, die Kunst der Achtsamkeit von Ringo Gomez. Shosa ist auch so ein Prinzip, das man aus dem Buddhismus kennt.
Yep.
Und das hat etwas mit, gewisserweise mit Meditation zu tun. Ne? Also, wenn du beim Handwerk sich so verlieren kannst. Grob gesagt. Ist auf jeden Fall interessant. Am selben Tag kommt noch raus von Yoko Kawaguchi japanische Zen-Gärten im Wassermann Verlag. Also haben wir jetzt noch eine schöne Auswahl an kulturellem Zeugs.
Oh, das ist eine schöne Liste dieses Mal, ne?
Ja.
Muss ich sagen.
Das reicht aber auch.
Ja, ich denke, das reicht auch.
Ja.
Ich glaube, es reicht jetzt auch allgemein mit unserem Podcast für heute.
Ja.
Jo, liebe Leute, also, damit sind wir dann durch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr weitere News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten, liked uns, wo ihr uns liken könnt, würden uns wahnsinnig freuen. Kommentare könnt ihr gerne auf den Portal, wo ihr hört, abgeben, wenn es geht, also bei Spotify geht's. Anregungen und so weiter, wie immer, Podcast-Beschreibung, da ist unsere E-Mail-Adresse drin und natürlich auch die gesamte Monatsvorschau nochmal zum Nachlesen. Ja, dann habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.